Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Mittlerweile besteht das Team, glaube ich, aus 10 Personen. Das ist Wahnsinn, ja. Also das früher hast du einen Schiedsrichter, zwei Assistenten gehabt, dann gab es den vierten Offiziellen, dann gab es die Torrichter, die haben sie natürlich dann wieder abgelöst, als es das Hawkeye gab. Mittlerweile gibt es ja einen Videoassistent, den Vertreter vom Videoassistent und den zweiten Vertreter und dann noch den Ersatzmann vom Ersatzmann. Und mittlerweile sind ja 10 Personen um so ein Spiel, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und trotzdem, man kann theoretisch da auch 20 hinsetzen, es wird trotzdem zu Fehlentscheidungen kommen.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Die Weltmeisterschaft geht auf die Zielgerade so ganz langsam und heute möchte ich mal die Schiedsrichter in den Mittelpunkt stellen. Wie gut sind die denn überhaupt? Hat sich diese neue eingeführte halbautomatische Abseitsregelung bewährt? Wir bekommen das ja ganz schön aufbereitet am Fernsehschirm, wie man diese stilisierten Spieler zeigt, was da jetzt genau an Körperteil im Abseits war. Sicherlich eine, wie ich finde, Weiterentwicklung, dem Zuschauer klarzumachen, warum etwas abgepfiffen wurde, warum ein Tor nicht gezählt hat. Da soll heute auch drüber gesprochen werden mit meinem Gast Thorsten Kienhöfer. Der hat so rund 350 Spiele in der Bundesliga und der zweiten Bundesliga gepfiffen, FIFA-Schiedsrichter gewesen, also für die FIFA im Einsatz, Länderspiele gepfiffen und der hat in Katar gepfiffen, in der dortigen Stars League. Anfang der 2000er Jahre ist er immer wieder mal rübergeflogen auf Einladung des katarischen Fußballverbandes, um dort die Spiele der höchsten Liga zu pfeifen. Und da würde ich ganz gerne auch mit ihm mal drüber sprechen. Wie ist denn da dieses Fußballgefühl in Katar? Gibt es wirklich Fans oder, so wie wir das ja immer wieder von der WM zumindest hören, es sind gekaufte Fans? Mein Gast heute Thorsten Kienhöfer und das Thema die Schiedsrichter bei der Fußballweltmeisterschaft. Wer mich noch nicht kennt, möchte ich mich gerne vorstellen. Ich bin Ralf Bosse, seit 30 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen, arbeite aktuell für Sky, das ZDF, Sportradio Deutschland und weitere lokale Radiosender, habe mehr als 1500 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen kommentiert, die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live begleitet und biete eben seit langer Zeit auch meinen Podcast Bosses Bundesliga-Blog an. Heute mein Gast Thorsten Kienhöfer. Jetzt muss ich sagen, Ex-FIFA-Schiedsrichter, weil seine internationale Karriere hat er altersbedingt aufhören müssen. Aber mit ihm spreche ich sehr gerne über die Unparteiischen bei der WM in Katar. Thorsten Kienhöfer darf ich begrüßen. Selber Schiedsrichter in der Bundesliga gewesen, für die FIFA im Einsatz gewesen. Also ein ganz, ganz erfahrener Mann, der wahrscheinlich die Fußball-Weltmeisterschaft verfolgt, aber weniger auf 22 Spieler, sondern auf drei Neutrale guckt und die bewertet und sofort das Gefühl bekommt, richtig entschieden, hätte ich anders gemacht. Liege ich da richtig, Thorsten? Ist das so, dass du eher die Unparteiischen beguckst als die Spieler an sich?
Ja, natürlich, wenn ich Fußball schaue, und das mache ich natürlich während der WM, schaue ich natürlich oder achte ich natürlich mehr auf die Schiedsrichter, weil man guckt als Schiedsrichter ein Spiel anders als wie ein Fußballfan, der, ich sag mal, den Ball verfolgt, verfolge ich mehr Laufwege, Schiedsrichter, was sieht der Schiedsrichter, man muss auch Sachen erahnen und da weiß man schon als in Anführungsstrichen alter Hase, ob es jetzt Abseits war, ob es da kein Abseits war, warum jetzt alle sich wundern, warum der Schiedsrichter jetzt zum Monitor geht. Man hat dann einen ganz anderen Blick halt drauf.
So rund 350 Spiele hast du in der Bundesliga und zweiten Bundesliga gepfiffen, also ganz, ganz viel mitgemacht und in diesen Jahren ja auch immer so ein bisschen die Entwicklung der Regeln. Immer ist ja irgendwie so eine Kleinigkeit zumindest verändert worden. In den letzten Jahren war es aber ziemlich heftig, was sich dort alles geändert hat. Bist du froh, dass du nicht mehr pfeifen musst, weil es noch komplizierter geworden ist?
Ja, was heißt froh? Also ich habe den Job natürlich sehr, sehr gerne gemacht und die Altersgrenze hat dann dafür gesorgt, dass dann 2015 die Karriere vorbei war. Und im Nachhinein, muss ich sagen, bin ich froh, dass es vorbei war, weil es ist natürlich schon ein sehr, sehr stressiger Job, ein sehr, sehr zeitintensiver Job und man wird natürlich auch nicht jünger. Das bleibt nicht aus. Zu meiner Zeit gab es den Videoschiedsrichter noch nicht. Ich hätte ihn gerne bei diversen Fehlentscheidungen meiner Person gehabt, der mir auf Deutsch gesagt den Arsch gerettet hätte. Hatte ich leider nicht, sodass dann halt sagen wir, der ganze Shitstorm der Boulevardpresse auf einen niedergeprasselt ist, oder dementsprechend hätte ich gerne den VAR gehabt. Die Entwicklung des VARs ist natürlich ja zwiespaltig. Manchmal denke ich, Mensch, toll, dass wir ihn haben, und manchmal denke ich, was macht er jetzt da? Weil Bilder, die man sieht in der Zeitlupe, in der Slow-Mo oder bei Standbildern, dann sieht das immer viel, viel heftiger aus und ja dramatischer aus, als es im normalen Ablauf auf dem Spielfeld war. Deswegen muss man da immer gucken, dass man die Balance findet, und die geht halt manchmal verloren.
Ich habe nun auch früher Schiedsrichter gemacht, 2 Jahre nur, aber ich habe es gemacht, habe auf dem Platz gestanden. Ich weiß, wie schwer dieser Job ist, gerade wenn du die Nebelspiele deiner Kreisliga C pfeifen musst. Es ist gar nicht so einfach. Wenn man jetzt diese WM sich ansieht, und wir sprechen auch gerade über den Videoschiedsrichter, VAR greift ein, und dann hast du Entscheidungen, wo du eigentlich denkst, Mensch, er sieht's doch jetzt gerade, dass es eben nicht ein Foulspiel ist, und trotzdem sagen die, ja, da muss Elfmeter gepfiffen werden. Wie oft hast du denn schon den Kopf geschüttelt und gesagt, mein Gott, die liegen ja völlig daneben?
Ja, bei der WM war es jetzt zum Glück noch nicht so häufig. Klar, wenn ich an den Ronaldo-Elfmeter denke, ob man den jetzt geben muss, mag dahingestellt sein. Also für mich ist das keiner gewesen. Aber jetzt kommt der Punkt, ja, wenn ich dich immer leicht anstoße und du gehst jetzt theatralisch zu Boden und drehst dich dreimal, dann denkt man, ja, jetzt war es ein Stoß. Der geht zu Boden, der dreht sich dreimal, faul. Dann wird jetzt der Trainer deiner Mannschaft sagen, klares Foulspiel, du wirst umgestoßen, Videobeweis. Ja, und der Trainer der Mannschaft von dem stoßenden Spieler sagt, das war doch gar nichts, Kerl wie ein Baum, der muss doch nicht für diese Lappalie umfallen. So, jetzt hast du 2 Meinungen und beide sind vertretbar. Ja? Und da muss jetzt einer entscheiden. Und der Schiedsrichter muss nochmal entscheiden. Und egal wie er entscheidet, ist er für eine Partei der Doofmann. Ja, für wenn er den Elfmeter nicht gibt, sagt der Trainer, klares Stoß, das muss doch jeder sehen. Der kann sich am Monitor nochmal angucken. Und der andere sagt, ja, das kann ich mir am Monitor 10-mal angucken, das reicht für mich nicht aus für einen Strafstoß. Und es gibt ganz, ganz, ganz viel Grau im Schiedsrichter. Also schwarz und weiß ist wirklich fast zu vernachlässigen. Es gibt halt sehr, sehr viel Interpretation, Spielraum, Ermessensspielraum des Schiedsrichters. Und dann kommen halt Situationen hinzu, die nicht hundertprozentig klar sind. Wir sprechen jetzt hier nicht über die sogenannte Werner-Schwalbe, Timo Werner seinerzeit, oder das Andreasen-Handspiel in Köln oder die Möller-Schwalbe, sondern wir sprechen halt über viel, viel Grau. Und da ist es halt schwierig, den Videoschiedsrichter mit einzubeziehen. Denn egal, wie der Hauptschiedsrichter entscheidet, es gibt Kritik.
Das ist eigentlich der Nachteil, und du sprichst es richtigerweise an den Fußballregeln. Ich meine, es gibt nur 2 Regeln, die völlig unstrittig ist. Wann ist ein Spiel angestoßen? Also wie wird ein Anstoß ausgeführt? Und wann ist ein Ball im Tor? Also wann hat er ein Tor erzielt? Das heißt, der komplette Umfang hinter der Torlinie. Das ist unstrittig. Alles andere ist irgendwie ja, aber. Da gibt es 1000 Ausnahmeregelungen. Selbst diese Abseitsgeschichte, die ja eigentlich von der Grundidee her klar definiert ist. Ja, dann ist Abseits, aber dann gibt es schon wieder 1000 Ausnahmeregelungen. Jetzt haben wir bei der Weltmeisterschaft ja internationale Teams. Wir haben ja manchmal 5, 6 verschiedene Länder, die zusammensitzen auf dem Platz oder in diesem VAR-Raum. Zuckst du manchmal zusammen, wenn du siehst, oh, da sind jetzt etliche Exoten zusammengesteckt worden in einem Team? Das kann eigentlich gar nicht funktionieren, weil die diese Erfahrung nicht haben vom internationalen Fußball.
Ja, mittlerweile besteht das Team, glaube ich, aus 10 Personen. Das ist Wahnsinn, ja. Also das früher hast du einen Schiedsrichter, 2 Assistenten gehabt, dann gab es den 4. Offiziellen, dann gab es die Torrichter, die haben sie natürlich dann wieder abgelöst, als es das Hawkeye gab. Mittlerweile gibt es dann einen Video Assistant, den Vertreter vom Video Assistant und den 2. Vertreter und dann noch den Ersatzmann vom Ersatzmann. Und mittlerweile sind ja 10 Personen um so ein Spiel, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und trotzdem, man kann theoretisch da auch 20 hinsetzen, es wird trotzdem zu Fehlentscheidungen kommen. Denn überall da, wo Menschen urteilen, passieren Fehler. Da kann man noch der beste Fußballer sein, der, ich sag mal, Mbappé oder Neymar, Messi, Ronaldo, die machen auch immer noch Fehler, obwohl sie sicherlich zu den besten Fußballern der Erde gehören, ja. Und dementsprechend überall da, wo Menschen urteilen, passieren Fehler. Da können die noch so geschult sein, und ob ich da 10, 20 oder 30 hinsetze, es wird auch weiterhin zu Diskussionen kommen. Und jetzt gibt's ja die halbautomatische Abseitserkennung. Man hat ja schon beim Eröffnungsspiel gesehen, nach, ich glaube, 3, 4 Minuten, ohne diese Technologie wäre nie dieser Treffer annulliert worden, weil das kann man mit normalem bloßem Auge nicht erkennen. Deswegen, wir gehen immer mehr in die Technik. Das heißt, Fehler der Schiedsrichter dürfen nicht gemacht werden. Die müssen mit aller Macht, sagen wir mal, eliminiert werden. Ob Spieler das leere Tor nicht treffen oder Spieler durch Undiszipliniertheit eine rote Karte bekommen und sich dann die Mannschaft dezimieren. Das wird alles akzeptiert, weil das ja die armen Spieler sind. Aber bei den Schiedsrichtern ist es halt so, es wird nicht akzeptiert, wenn der Schiedsrichter einen Fehler macht. Und es wird immer schlimmer, es wird immer heftiger. Und ich frage mich manchmal wirklich, warum brauche ich noch einen Assistent da? Weil Abseits wird jetzt auch nochmal technisch überprüft, um einen Einwurf anzuzeigen. Da brauche ich auch keinen Assistent für. Ja. Also es geht in eine sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, kritische Entwicklung, dass wir immer mehr die Technologie haben und immer weniger der Mensch im Vordergrund steht, gerade jetzt für die Schiedsrichterei.
Also ich ertappe mich dabei, so mehr und mehr an American Football zu denken. Die Anzahl der Unparteiischen wird extrem größer. Das sehen wir im Moment ja nun wirklich mit 10 Mann. Mehr Technik, die eingreift. Wir schauen uns das nochmal in Ruhe an. Mittlerweile ist ja auch das, was wir in der Bundesliga immer diskutieren, auf der Anzeigentafel zu zeigen, warum da was entschieden ist. Das wird ja bei der Weltmeisterschaft gemacht. Da wird dieses Abseits, was wir im Fernsehen sehen, auch auf den Video-Walls da gezeigt, damit das Publikum weiß, was los ist. Gehen wir, wie du schon sagst, mehr und mehr in den technischen Bereich. Das heißt, der Mensch an sich pfeift zwar noch, also mit Luft in die Pfeife rein und man hört irgendwas, aber dann kommt die Technik und kontrolliert nochmal alles. Also der Mensch wird da eher zum Spielball der Technik, zum Werkzeug der Technik.
Ja, das ist natürlich, man muss immer bedenken, wir sprechen zwar über Fußball, aber wir sprechen über zwei Arten des Fußballs. Wir sprechen einmal über das Wirtschaftsunternehmen Fußball. Also dazu gehört natürlich FIFA, UEFA, die Bundesliga, erste, Zweitliga, teilweise auch die dritte Liga, aber hauptsächlich natürlich in Deutschland die Bundesliga. Das sind alles Wirtschaftsunternehmen. Ich sage immer so, spaßeshalber, wenn Watzke Husten hat, müssen die eine Ad-Hoc-Meldung rausgeben als börsennotiertes Unternehmen. Ja, also da geht's nur ums Geld verdienen. Das heißt, der Fußball ist Nebenzweck, aber Merchandising und Logenverkauf und was da so alles zugehört, das sind Wirtschaftsunternehmen. Ja, und dann kommt natürlich der Fußball der Basis. Ich habe mir gestern ein Kreisliga-A-Spiel hier in Herne angeguckt, eine Tasse Kaffee, eine Waffel gegessen. Ehrlicher Fußball, der Schiedsrichter ist halt Kreisliga A, die Spieler sind Kreisliga A, aber da ist ehrlicher Fußball wird da geboten. Ja, das gucke ich mir sonntags immer wieder gerne an, weil das ist halt was ganz anderes, was völlig konträr ist zu diesem Wirtschaftsunternehmen Fußball. Und bei dem Wirtschaftsunternehmen Fußball werden halt keine Fehler akzeptiert. Während gestern Spieler machen in der Kreisliga A eine Menge Fehler, der Schiedsrichter macht eine Menge Fehler, aber da muss man dankbar sein, dass einer für 15, 20 Euro sich so einen nieseligen Sonntagnachmittag antut und ein Spiel pfeift. Da muss man einfach den Hut vorziehen, dass es solche Enthusiasten gibt, die einfach sagen, Mensch, das ist meine Freizeit und ich mache das gerne. Das ist Weltklasse. Deswegen bin ich auch fast, ja, wenn die Zeit es zulässt, schauen wir so ein Kreisliga-A-Spiel an. Während bei Bundesligaspielen, es ist Kommerz, es ist Geld, ganz, ganz, ganz viel Geld im Umlauf. Und dementsprechend werden auch Entscheidungen von Schiedsrichtern, die ja das kleinste Glied in der Kette sind, nicht akzeptiert. Und warum kann man dem Hauptschiedsrichter nicht einen Kopfhörer aufsetzen und alles andere wird aus einem Regieraum, ich sag mal, abseits wird es demnächst ohne Assistent geben, weil da gibt's dann die komplette Technik und bei Einwurf, Ecke und Tralala, da brauche ich dann auch keine Assistenten für, das kann dann auch einer aus dem Kontrollraum machen. Und dann muss man natürlich die nächste Frage sich stellen, wie nehme ich die Zuschauer mit? Weil wir am Fernsehschirm, bei Sky, bei Sportschau, wie auch immer, werden ja aufgeklärt, warum es jetzt ein VAR gibt, warum das Tor aberkannt wird. Das kriegt ja der Fernsehzuschauer, der Zuschauer im Stadion gar nicht mit. Und da muss man hinkommen, dass man auch diese Leute mitnimmt, die dafür viel Geld bezahlen, um sich am Bundesligaspiel anzugucken.
Dann war vielleicht doch wieder beim American Football, wo der Hauptschiedsrichter ja auch dann sein Mikrofon scharf macht und den Zuschauern erklärt, warum gerade welche Entscheidung getroffen worden ist.
Und ich glaube, das würde auch helfen. Und das würde auch helfen, weil manchmal ist es ja so im Stadion, dass die Zuschauer gar nicht wissen, was macht er jetzt? Weil das Tor sieht völlig klar erzielt aus, aber im Vorfeld des Tores gab es ein Foulspiel oder ein klares Handspiel oder wie auch immer. Aber das haben die Zuschauer gar nicht auf dem Schirm, dass da vielleicht im Vorfeld was gewesen ist. Und warum sagt man nicht, dass es bei dem und dem Spielzug der Spieler da und da ein Foul gemacht hat? Das wurde überprüft und dementsprechend wird das Tor aberkannt. Das ist doch relativ simpel. Und dann weiß der Zuschauer im Stadion auch, was passiert ist. Und ich glaube, das ist für die Glaubwürdigkeit des Schiedsrichters sicherlich förderlich.
Zumal man ja, wie du schon sagst, wann ist dieser Fehler entstanden, damit ein Tor aberkannt wird, nicht immer der letzte Pass ist, sondern wir sind ja mittlerweile genau. Auch in einer Minute vor der Torerzielung, die wir rückwärts gehen und sagen, da war mal irgendwo was. Das ist ja in der Realgeschwindigkeit auf dem allerletzten Tribünenplatz ja nur beim besten Willen gar nicht einzusehen. Also da hast du schon recht, dass das gemacht werden sollte. Ich glaube schon, dass wir auf dem Weg dahin sind.
Das muss man auch machen. Also vor kurzem war das Spiel Bochum gegen Gladbach, wo ja dieses Abseitstor oder dieses Tor aberkannt wurde wegen Abseits. Ob das jetzt Abseits ist, mag dahingestellt sein, aber da wusste doch keiner im Stadion in Bochum, warum das Tor jetzt nicht zählt. Und da muss man hinkommen. Wir am Fernsehschirm wussten dann nach kurzer Zeit, weil wir aufgeklärt wurden, aber der Zuschauer an sich, der weiß doch gar nicht, wo die Glocken läuten, wenn es mal 20 Sekunden vorher irgendeine Szene gab, die zu einem VAR und dann zu einer Toraberkennung führten. Da muss man die Zuschauer einfach mitnehmen. Und die Technik ist mittlerweile so weit, da kann mir keiner erzählen, dass der Schiedsrichter nicht in der Lage ist, kurz seine Entscheidung mitzuteilen. Das muss kommen.
Das war in Bochum der Befreiungsschlag, der nicht kerzengerade nach vorne, sondern seitlich weggerutschte, genau. Flanke, Kopfball, genau. Rami Benzebaini, 2:2. Und meine Borussia aus Mönchengladbach bekommt einen Punkt geklaut.
Ui. Jetzt mal deutlich, das kurz vor Weihnachten, ja, natürlich.
Aber lass mal, halbautomatisch, also irgendwie ist die andere Hälfte ja noch der Mensch. Wo fängt denn die Technik da ganz genau an? Ist es dieses Aufzeigen, also das technische Aufbereiten, dass wir es erkennen können? Hier ist die Linie, diese stilisierten Spieler, die man gezeigt bekommt. Wo fängt denn Technik an, wo hört der Mensch auf?
Ja, so, das ist dann, im Endeffekt ist das ja, ich will nicht sagen Witz, ja, aber es ist eine halbautomatisierte Technik. Das heißt, der Schiedsrichter entscheidet dann, ob es Abseits ist. Aber das wäre genauso, wenn Hawkeye sagt, der Ball ist hinter der Linie, was macht dann der Schiedsrichter? Er gibt Tor. Ja, und wenn jetzt die Abseitstechnologie sagt, es ist Abseits, dann wird kein Schiedsrichter sagen, nee, also für mich war das kein Abseits, ich lasse weiterspielen. Deswegen ist ja eine automatisierte Technik, nur der Schiedsrichter muss die dann umsetzen. Weil es wird kein Schiedsrichter sagen, ja, aber die Technik, also nee, für mich war das jetzt alles prima und ich überstimme jetzt die Technik, das macht kein Schiedsrichter. Deswegen ist es ja inoffiziell eine halbautomatisierte Technik, weil der Schiedsrichter das letzte Wort hat, aber im Endeffekt ist es genauso wie beim Hawkeye, wenn der Ball hinter der Linie ist, kriegt der Schiedsrichter einen Impuls und dann übernimmt er diese Entscheidung. Und das ist beim Abseits ja genauso. Das Einzige, was ist, ob der Spieler jetzt passiv oder aktiv steht, das muss der Schiedsrichter halt vor Ort entscheiden, weil das kann die Technik nicht, um zu beurteilen, ob die Sicht des Torhüters versperrt war oder ob ein Spieler irritiert wurde, damit er nicht in den Zweikampf gehen konnte oder wie auch immer. Das muss der Schiedsrichter auch vor Ort noch machen, aber alles andere, ob Abseits ja oder nein, übernimmt die Technik und der Schiedsrichter übernimmt das nur.
Das ist eigentlich sehr schön gesagt von dir, weil damit heißt es, die Technik überprüft, ob im Moment der Ballabgabe der Passempfänger im Abseits steht.
Ja, das menschliche Auge schafft das gar nicht. Es gab mal so eine Studie schon länger her. Ich sag mal immer so ein Start beim 100-Meter-Lauf. Da ist es ja so, der Starter schießt und der Sprinter reagiert. Und wenn der Sprinter zu schnell reagiert, dann gab's einen Fehlstart, weil zwischen Schuss und Reaktion muss 0,x Sekunden liegen. Und 0,x Sekunden bei einer gegenläufigen Bewegung, wenn der Schiedsrichter jetzt die Ballabgabe sieht, ja, das ist dann der Schuss des Starters, und sieht jetzt, ob ein Spieler im Abseits ist. Das dauert ja 0,1, 2, 3, 4 Sekunden. Ja, genauso wie ein Starter reagieren muss, wenn ein Schuss war und er den Startblock verlässt. Und wenn das zu schnell war, gab es einen Fehlstart. Und das menschliche Auge und das Gehirn schafft es einfach gar nicht, das in 0,0 Sekunden zu machen. Das heißt, der Schiedsrichter, Assistent, braucht ja auch eine Reaktionszeit. Und in diesen 0,1, 0,2, 0,3 Sekunden, bei einer gegenläufigen Bewegung, dann haben wir schon 1-2 Meter Differenz. Das heißt, das menschliche Gehirn schafft das gar nicht. Da kann der Assistent noch so gut sein, das schafft er gar nicht. Und deswegen ist die Technik da sicherlich förderlich. Nur wir gehen immer mehr weg von dem Faktor Mensch, sondern zur Technik, zur KI oder wo auch immer.
Ja, im Endeffekt würde ich sagen, die Technik entscheidet, das ist Abseits, aber jetzt die ganzen Ausnahmeregelungen, die muss,
genau,
dann
das muss der Schiedsrichter
vor Ort dann.
Richtig, genau.
Jetzt haben wir ein Spiel gehabt von unseren deutschen Vertretern. Daniel Siebert hat ein Spiel gepfiffen mit seinen Assistenten Foltin und Seidel. Hast du das Spiel gesehen? Wie haben sie dir gefallen?
Ja, der hat das sehr gut gemacht. Das ist natürlich immer schwer, wenn das Turnier losgeht und die sind ja da schon etwas länger vor Ort, dann wird man natürlich in Anführungsstrichen aus seinem Stall gelassen werden. Ja, man will raus, man will sein erstes Spiel pfeifen und er musste ja jetzt schon relativ lange warten, bis er dann endlich raus durfte. Jetzt war das Spiel von der Namensgebung her nicht so wie Deutschland-Spanien, wo Makalele ja gestern sein erstes Spiel hatte. Aber darum geht's eigentlich ja nicht. Man muss gut ins Turnier kommen, man muss eine Spielleitung abliefern, dass auch das zweite Spiel gesichert ist. Das hat er einfach gemacht, das hat er prima gemacht, unaufgeregt gemacht und dementsprechend steht eigentlich einer zweiten Nominierung überhaupt nichts im Wege.
Also ich muss zugeben, ich habe tatsächlich abends im Bett nochmal überlegt, so, der hat da gepfiffen heute.
Ja, das war morgens um 11 Uhr, ja.
Ja, und ich habe es dann abends und nachher, ich denke, mein Gott, also das war Belgien gegen Dänemark, was er gepfiffen hat. Nee, Moment, ne, stimmt nicht gar nicht.
Nee, das war
Tunesien-Australien.
Genau, Tunesien gegen oder Australien, Tunesien-Australien, ja. Genau. Das ist jetzt ein Spiel, was jetzt, sagen wir mal, in Deutschland nicht alle hinterm Ofen hervorlugt, sondern das ist halt, ja, zwei Mannschaften, die jetzt im Medial nicht so in den Fokus geraten, wie vielleicht Brasilien, wie Argentinien oder sonstiges. Aber es ist ein WM-Spiel. Er hat seine Generalprobe hervorragend absolviert. Und wie gesagt, es steht einer zweiten Nominierung überhaupt nichts im Wege.
Das habe ich noch so überlegt. Wie gesagt, nachts so kurz vorm Schlafen, ach, der war doch heute im Einsatz.
Ja, genau. Morgen um 11.
Genau, und Stunden später fällt mir das ein, was ja eigentlich ein sehr schönes Lob ist, dass man dann durch Zufall nochmal drauf kommt, ach, unser Junge hat hier gepfiffen. Ist mir gar nicht aufgefallen beim Live-Spiel, dass da was gewesen ist. Also das ist ja eigentlich das schönste Lob, was ein Schiedsrichter haben kann, wenn man gar nicht drüber redet und gar nicht merkt, dass da einer am Platz war. Also so gesehen hat er das ja wirklich sehr, sehr gut gemacht. Genau. Wir haben im Moment zwei FIFA-Schiedsrichter überhaupt auf der Liste. Ne? Wir haben Tobias Stieler und Daniel Siebert. Hört sich jetzt ziemlich ähnlich an.
Das müsste jetzt schneiden. Also wir haben 10 FIFA-Schiedsrichter. Also wir haben 10. Aytekin ist jetzt kein, aber dann gibt's noch Stegemann, dann gibt's noch Daniel Schlager, dann gibt's noch Dingert und sowas alles. Also insgesamt haben wir 10.
Aber es wären 2 auf die FIFA-Liste gekommen oder hätten wir nur diesen einen?
Nee, wir haben 10, es gibt 10 FIFA-Schiedsrichter. Und der Daniel Siebert ist jetzt der Ranghöchste, weil Brüch hat ja aufgehört und Aytekin hat aufgehört. Dann gibt es ja Felix Zweier noch und Tobias Stieler noch und Sascha Stegemann noch und Daniel Schlager noch und Christian Dingert noch und Bastian Dankert noch und sowas alles. Das sind alles FIFA-Schiedsrichter, nur in unterschiedlichen Kategorien. Da gibt es auch so eine, bei der FIFA gibt es Schiedsrichter, die dürfen alle Spiele pfeifen, die sind dann Kategorie, das ist dann die Elite-Kategorie. In der Bundesliga ist es so, bist du Bundesliga-Schiedsrichter, kannst du Bayern gegen Dortmund pfeifen. Bei der FIFA ist es so, wenn du FIFA-Schiedsrichter wirst, dann bist du erstmal in der untersten Kategorie, dann pfeifst du hier Euroleague-Qualifikation und Champions-League-Qualifikation. Und dann gibt es nachher mehrere Kategorien und wenn du dann in der Elite-Kategorie bist, wo jetzt Daniel Siebert ist, der darf dann weltweit alles pfeifen. Wenn du jetzt neu auf die FIFA-Liste kommst, dann darfst du nicht weltweit alles pfeifen, obwohl du FIFA-Schiedsrichter bist. Da gibt es unterschiedliche Kategorisierungen.
Also vielleicht zwischendurch für die Hörer mit dem Hinweis, das müssen wir schneiden, da hat er natürlich recht, der Thorsten Kienhöfer. Aber ich lasse es mal drin, wenn ich keine Ahnung habe, dann sollen die Leute auch das merken und zum anderen alles das, was du danach erzählst. Das wäre schade, wenn ich das wieder rausschneide, wenn wir so viele tolle Jungs haben.
Ja, wir können das aber auch normal machen, das ist ja kein Problem.
Das ist schon gut so. Ja, Daniel Siebert, unser Vertreter aus dem deutschen Lager, dürfen pro Land immer nur ein Schiedsrichter abgesandt werden oder hätten es auch mehr sein dürfen aus Deutschland?
Ja, das entscheidet die FIFA. In der Regel gibt es einen Schiedsrichter pro Land. Wenn du natürlich 2, 3 Top-Leute hast, dann kann das auch sein, dass 2 nominiert werden. Aber in Deutschland ist es im Moment Daniel Siebert, Felix Brüch wäre sicherlich auch ein WM-Kandidat gewesen. Nur der ist jetzt nicht mehr auf der FIFA-Liste, deswegen ist er da nicht mehr dabei. Und Daniel Siebert Stern ging ja bei der Europameisterschaft auf. Und wir haben gerade über die Einstufung der Schiedsrichter gesprochen. Da war Daniel Siebert noch nicht mal in der Elite-Kategorie, als er bei der Europameisterschaft pfeifen durfte, weil, sagen wir mal, die FIFA-Kommission hat dann gesagt, okay, er kommt jetzt in die Elite-Kategorie, aber es ist so ein guter Mann, den nehmen wir zur Europameisterschaft dazu. Und da ist dann Stern aufgegangen und das ist wie bei Fußballern auch, man muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, das nötige Glück haben, die richtigen Spiele haben und natürlich auch die nötigen Förderer haben. Dann steht einer großen Karriere wie jetzt bei Daniel Siebert nichts im Wege.
Das Schöne ist eigentlich, dass unsere Vertreter der deutschen Schiedsrichter bei Weltmeisterschaften nie weit gekommen sind, weil das bedeutet, dass die deutsche Nationalmannschaft weit gekommen ist. Denn klar, ein Finale mit Deutschland wird ein deutscher Schiedsrichter nie pfeifen. Und je weiter die deutsche Mannschaft kommt, umso geringer die Chance, dass ein deutscher Schiedsrichter im Viertelfinale, Halbfinale eingesetzt wird. Also eigentlich für den deutschen Schiedsrichter unangenehm, wenn man sieht, Deutschland übersteht die Vorrunde, Achtelfinale überstanden. Oh mein Gott, weil die so gut sind, werden meine Einsätze weniger werden. Das ist ja auch ärgerlich, ne?
Ja, das ist das Los eines deutschen Schiedsrichters, ja, weil die deutsche Mannschaft ist ja in der Regel, kommt ja relativ weit. Ja gut, die letzte WM lassen wir mal außen vor, aber bei der jetzigen WM kann es theoretisch ja sein, dass am Donnerstag die Reise zu Ende ist, aber unter normalen Umständen ist ja Achtelfinale, Viertelfinale eigentlich ein Muss für die deutsche Nationalmannschaft und dann wird es natürlich eng für einen FIFA-Schiedsrichter bei internationalen Turnieren dann weit zu kommen. Ja, Brüch hatte jetzt das Glück ja, bei der letzten Europameisterschaft ziemlich weit zu kommen, weil halt Deutschland dann auch ausgeschieden ist. Man muss natürlich das nötige Glück haben, klar, man ist auch als Schiedsrichter Fußballfan und drückt natürlich der deutschen Mannschaft, da ist man natürlich auch Patriot genug, zu sagen, Mensch, für den deutschen Fußball ist es schön, für einen persönlich ist es natürlich weniger schön und da muss man dann halt die Balance finden. Klar, freut man sich, wenn die deutsche Mannschaft weit kommt als Fußballfan, aber wenn sie halt ausscheidet, dann sagt man natürlich, gut, für mich ist es jetzt nicht gerade schädlich.
Ich überlege gerade, wer im Finale von einem deutschen Schiedsrichter
angezogen wird. Wüsste ich jetzt nicht, vielleicht vor meiner Zeit, aber ich glaube nicht, dass ein deutscher Schiedsrichter ein WM-Finale mal gepfiffen hat. Also ist mir jetzt relativ nicht bewusst.
Ich lande gerade bei 1970 auf der DDR.
Rudi Glöckner? Möglich, das weiß ich nicht. Also da war ich 2 und da war ich von der Schiedsrichterei ganz weit entfernt.
Sag jetzt mal, ein BRD-Schiedsrichter war das nicht, aber ein DDR-Schiedsrichter meine ich.
Möglich, also das müsste man jetzt unter einer Suchmaschine, ohne den Namen jetzt nennen zu wollen, mal überprüfen.
Ja. Aber warum ich mit dir auch ganz gerne sprechen wollte über diese Weltmeisterschaft, Thorsten Kienhöfer, ist, du hast in Katar gepfiffen. Also in dieser Stars League, die dort in Katar heißt, also quasi die Bundesliga von Katar, da hast du Spiele gepfiffen. Wie bist du denn da dran gekommen?
Ja, damals war es so, dass der katarische Fußballverband für wichtige Spiele innerhalb der Liga oder bei Pokalspielen ausländische Schiedsrichter hat einfliegen lassen. Das waren dann Deutsche, also egal ob Europa, Brasilien, also Südamerika, wie auch immer, wurden dann dort eingeflogen und dann hat man einen Antrag gestellt beim jeweiligen Verband, also beim DFB, und sagt, wir hätten gerne für das und das Spiel ein deutsches Schiedsrichterteam. Und dann wird gefragt bei den Schiedsrichtern, wer hat Zeit und Lust, das zu machen. Und dann war es dann halt ein 3-Tage-Trip oder ein 4-Tage-Trip. Dann ist man dann Doha geflogen, hat dann ja eine Einweisung bekommen, worum es da geht, das Spiel gepfiffen und am anderen Tag ist man dann wieder zurückgeflogen. Das waren dann so Kurztrips. Im Endeffekt waren es so wie ein internationales Spiel, aber dann ist man jetzt nicht nach Paris oder nach Tiflis oder nach Stockholm geflogen, sondern ist nach Doha geflogen, hat da sein Spiel gemacht und ist dann wieder in die Heimat geflogen.
Hast du bei der Ankunft am Flughafen deine Uhren angegeben?
Hatte ich natürlich. Ich hatte eine die hatte ich dann auch wieder mitgenommen, weil die Geschenke, die es dort gab, die waren dann, das war dann ein Wimpel und den musste man dann auch steuerlich nicht angeben. Ne? Also solche Geschenke, wie andere Deutsche dort bekommen haben, die gab es dort nicht, nein.
Dann bist du aber auch nicht so wichtig gewesen für
alle. Das stimmt. Schiedsrichter sind nie wichtig. Schiedsrichter spielen immer eine untergeordnete Rolle. Das muss man auch wissen, ja. Dass kein, also man sagt mal Bundesliga-Schiedsrichter, ja, aber der Bundesliga-Schiedsrichter spielt eine so untergeordnete Rolle und die Rolle muss man auch annehmen. Man darf sich nie als Schiedsrichter wichtiger nehmen, als man ist, weil kein Mensch zahlt Eintritt oder kauft sich ein Sky-Abo, um einen Schiedsrichter zu sehen. Vielleicht, wenn man selber Schiedsrichter ist oder der Sohn dort ist oder der Vater dort ist, ja, aber ansonsten gehen die alle wegen den Stars ins Stadion und kaufen sich ein Abo. Und diese Rolle muss man annehmen. Deswegen muss man da auch als Schiedsrichter immer wieder wissen, welche Rolle man dort spielt. Und bei dem einen oder anderen ist es vielleicht so, dass er meint, er spielt da eine Hauptrolle. Und dann kann die Hauptrolle aber auch schnell zu Ende sein.
Kannst du dich denn noch daran erinnern, wie die Kataris damals bei den Erstligaspielen gewesen sind? Gab es da Fangruppierungen? Gab es da irgendwelche Anfeuerungen? Oder saßen die da in ihrem Stühlchen und haben ein bisschen zugeguckt?
Ja, also das war, ich sag mal, Regionalliga. Von der Zuschauerzahl war es Regionalliga. Wie Rot-Weiß Essen in der Regionalliga war, hatten die, ich sag mal, doppelt so viele Zuschauer als die Spitzenmannschaften in Katar. Deswegen, also das ist natürlich alles ein System, was dort ist. Ich sag mal, der Emir will Katar in der Welt positionieren. Das kostet richtig viel Geld, um so eine WM auszurichten, von der ganzen Infrastruktur und was da alles so zugehört. Und der Fußballenthusiasmus ist er da, ich will nicht sagen nahe null, aber der ist ganz, ganz gering. Und bei diesen riesen Stadien, die dort gebaut wurden, jetzt für die WM, ist von einer Nachhaltigkeit kann da keine Rede sein, weil da wird nichts mehr passieren. Vielleicht gibt es da mal ein internationales Spiel dort oder vielleicht auch mal ein internationales Turnier, aber die Kataris an sich, das ist ja kein Fußballvolk, so wie jetzt Deutschland oder England oder wie auch immer. Oder die haben auch keine so große Liga wie die Premier League, Bundesliga oder Serie A, wo die Stadien dann auch genutzt werden, sondern die Stadien, da ist nichts. Ja, und wenn da der Erste gegen den Zweiten spielt, dann gibt es da ein paar Zuschauer. Und wenn der Achter gegen den Neunten spielt, gibt es halt noch weniger Zuschauer. Das ist halt, ja, es ist ein Sport, aber nicht so, dass man sagen muss, Mensch, da geht die Post jetzt ab.
Aber trotzdem schöne Erinnerungen an deine Einsätze in der
Stars. Absolut. Also ohne das FIFA-Abzeichen wäre ich nie nach Katar gekommen, nach Saudi-Arabien gekommen oder in andere europäischen Destinationen. Das kann mir keiner nehmen. Das war eine unwahrscheinlich schöne Zeit und voller Erinnerungen und positiver Erinnerungen. 14 Tage Südkorea, unvergesslich. Dementsprechend war das, ja, da möchte ich wirklich keine Sekunde missen.
Das hoffen wir, dass wir bei den restlichen Spieltagen das auch bei der WM sein, aber mal keine Sekunde missen, weil die deutsche Mannschaft Weltmeister wird. Ich merke, dass ich es sage, aber irgendwie nicht dran glaube. Wie ist das mit dir?
Nein, also ich glaube da überhaupt nicht dran. Also gestern, also das erste Spiel, man muss ja mal das realistisch sehen, und das hat gerade gestern Christoph Kramer auch gesagt, die haben ja im ersten Spiel nicht richtig schlecht gespielt. Die haben unwahrscheinlich viele Chancen gehabt. Und wenn ich sehe, dass Saudi-Arabien zweimal aufs Tor schießt und gegen Argentinien zwei Tore schießt und die Deutschen haben gefühlt 15, 16 Mal aufs Tor geschossen und haben kein Tor gemacht, außer den Elfmeter. Also eine Standardsituation. Aber aus dem laufenden Spiel bei 15, 16 Torschüssen kein Tor gemacht. Das war ja jetzt nicht alles schlecht, was da gemacht wurde. Nur die individuellen Fehler, die dort gemacht wurden von den Nationalspielern, das darf man auf dem Niveau überhaupt nicht machen. Ja, und das wird selbst von Japanern ausgenutzt. Und dass Japan keine Übermannschaft ist, das hat man ja jetzt auch gegen Costa Rica gesehen. Das auf Deutsch gesagt oder im Ruhrgebietsdeutsch, die hätte man wegputzen müssen. Das ist versäumt worden und man kann Costa Rica dankbar sein, dass Deutschland Stand jetzt Montagmorgen noch im Turnier ist. Weil wenn das gestern anders gelaufen wäre mit Japan gegen Costa Rica, dann wäre jetzt der Heimflug schon gebucht.
Also ich ertappe mich auch zu sagen, vor dem Anstoß liegt Deutschland schon 0-1 zurück. Weil irgendein Bock passiert. Also wir wissen vor dem Spiel, wir müssen mindestens zwei Tore machen, um eine Chance auf den Sieg zu haben. Das ist schon verdammt schwer.
Ja, wenn man, also es ist ja eine Mannschaft, aber es gibt natürlich individuelle Spieler, ja, und da sind halt Spieler bei, die spielen in ihrem Verein wirklich keine sehr gute Hinrunde, ja, und die werden dann in der Nationalmannschaft nicht auf einmal jetzt die Halsbringer sein, ja, die werden auch weiterhin ihr Niveau dann der Mannschaft haben und wenn die dort in der Nationalmannschaft dann das Gleiche abliefern wie bei ihrer Vereinsmannschaft, dann kann Deutschland kein Weltmeister werden. Es gibt aber auch keine Alternativen und das ist halt das Problem. Wir haben da 3-4 richtig gute Kicker bei, wenn ich an Musiala denke oder auch an Rüdiger, der ja, ohne dass das despektierlich ist, ein Tier in der Abwehr, ja, das ist ja ein zweikampfstarker, schnell, aggressiv, zweikampfstark, davon gibt es aber nur einen. Ja, und die Innenverteidigung ist halt, ja, das hat man auch gestern wieder gesehen, dass der andere Innenverteidiger gestern mal wieder beim Tor einen Meter zu spät dran ist. Und dann kann ich halt kein Weltmeister werden. Das ist, für mich ist das utopisch, dass Deutschland Weltmeister wird. Man muss dankbar sein, wenn man das Achtelfinale noch erreicht. Und dafür muss man jetzt erstmal Costa Rica mit 2 Toren Unterschied schlagen und dann hoffen, dass Japan nicht, gegen Spanien gewinnt.
Ja, wer hätte das gedacht, dass das mal so kommt. Ne? Hätten wir auch nicht erwartet. Aber an der Auslosung haben wir gesagt, klar, Spanien und Deutschland gehen weiter.
Natürlich, das war klar. Und wie stark Spanien war, das hat man ja gestern teilweise gesehen. Die haben ja junge Burschen da drin. Das ist ja ein Traum, den zuzusehen, mit welcher Technik die in den ersten 10 Minuten vor allen Dingen auch gestern agierten. Aber Deutschland hat gestern das richtig gut gemacht, fand ich. Da war Aggressivität drin. Die haben die Zweikämpfe angenommen. Hatten auch ein bisschen Pech beim Rüdiger Kopfball, dass er knapp im Abseits war. Aber ansonsten war das eigentlich eine sehr gute Leistung der deutschen Mannschaft. Und wie gesagt, man kann dankbar sein, dass Costa Rica Japan geschlagen hat und dass Füllkrug gestern das Tor getroffen hat.
Der gegen Costa Rica von Beginn an aufläuft?
Bitte?
Der dann gegen Costa Rica von Anfang an aufläuft?
Ja gut, das ist eine Aufgabe des Bundestrainers. Aber er muss natürlich gucken, dass er vorne im Strafraum besetzt, weil Thomas Müller ist ja im Endeffekt kein klassischer Mittelstürmer. Ja, er spielt dann stark, wenn er einen starken Mann, einen Lewandowski oder wen auch immer neben sich hat, wo er in die Nischen sprechen kann und wo alle sich auf Lewandowski bei Bayern konzentriert haben. Aber er ist ja jetzt kein Kopfstürmer, der vorne alles reinmacht. Da braucht er einen, der ihn unterstützt. Und das kann sicherlich Niklas Füllkrug sagen, aber er ist auch der Einzige, weil die Kloses und Gomez und die wir früher, oder Rubisch und Fischer und Müller, die wir alle früher hatten, die gibt es ja nicht mehr. Ja, und dementsprechend muss man halt schauen, dass man mit dem bestehenden Personal das Bestmögliche rausholt und da ist Füllkrug natürlich eine Alternative.
Wir werden es beobachten. Thorsten Kienhöfer, vielen, vielen Dank, dass wir mit dir über die Schiedsrichter bei der Weltmeisterschaft sprechen durften. Über deine Spiele, die du in Katar gepfiffen hast Anfang der 2000er Jahre. Da war der Fußball noch gar nicht so groß, wie es jetzt anscheinend der Fall ist. Vielen, vielen Dank dafür.
Wünsche dir sehr gerne.
Ein bisschen früh, aber trotzdem frohe Weihnachten, guten Rutsch fürs neue Jahr.
Vielen Dank. Dir auch. Alles Liebe. Pass auf dich auf, mein Lieber.
Probiere ich. Dankeschön. Tschüss.
Gerne. Glück auf. Ciao.
Vielen Dank, Thorsten Kienhöfer, dass wir mal über die Unparteiischen bei der Weltmeisterschaft sprechen konnten. Ich glaube, deutliche Worte vom Ex-FIFA-Schiedsrichter auch Richtung Weiterentwicklung des Unparteiischen. Was mag da noch alles auf uns zukommen? Dankeschön, Thorsten Kienhöfer. Wenn ihr Bock habt, den Kontakt zu mir herzustellen, dann geht das über die sozialen Medien wie Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Da bin ich überall vertreten. Auch auf meiner Homepage ralfbosse.de, da gibt es ein Kontaktformular. Ausfüllen und abschicken, dann melde ich mich gerne bei euch. Über diesen Weg könnt ihr natürlich auch Themen mal vorschlagen. Habt ihr auch immer wieder mal gemacht in der Vergangenheit. Und ich habe sie gerne umgesetzt. Und wer zum ersten Mal dabei war, herzlich willkommen bei Bosses Bundesliga-Blog. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe. Einfach mal kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Das war's dann für heute. Dankeschön fürs Zuhören und ein sportliches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.